Das ist was Besonderes, dass man in diesen Zeiten auch mehrsprachig singen kann. Ja, wir kriegen das in den Nachrichten mit, was das heißt mit dem Krieg in der Ukraine und wie es Menschen auch zerreißt hier in unserem Land. Wir erleben viele Flüchtlinge unter uns. Und etwas, was wir vielleicht gar nicht so mitkriegen oder wissen, ist, inzwischen ist es so, dass in Deutschland die meisten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen sind. Also mehr als in allen anderen europäischen Ländern. Und natürlich auch viele ukrainische Geschwister. Und etwas, was ich erstaunlich finde in dieser Zeit, ist, dass einige dieser ukrainischen Geschwister hier angefangen haben zu evangelisieren. Und zwar unter ihren säkularisierten Landsleuten. Also die gehen in die Fußgängerzonen und sprechen ihre ukrainischen Mitgeflüchteten an. Und es haben sich inzwischen auf die Art und Weise nur in Deutschland über 30 Gemeinden schon gegründet. Im letzten Jahr. So. Und es gibt natürlich auch ukrainische Geschwister, die uns gefunden haben. Also unsere Gemeinden, so wie hier, wo man dann eben auch versucht, miteinander füreinander da zu sein. Und das ist gut, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Ich habe einen Text rausgesucht. Heute ist der erste Advent, der vielleicht so ein bisschen das Anliegen der Revitalisierung verbindet mit dem, was in dem ganzen Adventsgeschehen geschieht, also in der Vorbereitung auf die Geburt Jesu, das, was wir im Advent bedenken. Und grundsätzlich geht es dabei ja auch darum, dass Gott diese Welt erneuern will, dadurch, dass er sich in diese Welt gesandt hat, seinen Sohn, um alles anders zu machen, um Frieden zu bringen, um zu zeigen, was es heißt, wenn Gott regiert. Es hat also etwas mit Erneuerung zu tun, mit Revitalisierung und etwas, was ganz am Anfang in diesen Adventsgeschichten uns berichtet wird im Lukas-Evangelium, ist die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Ihr kennt die Geschichte, denke ich, alle. Und das ist eine besondere Situation gewesen, die da geschildert wird. Und ich versuche mal, uns so ein bisschen vielleicht in die Gefühlslage hineinzubringen, die so ein Zacharias gehabt haben könnte oder vielleicht überhaupt die Menschen. Man muss sich vorstellen, das Letzte, was, ich sag mal, zumindest so offiziell von Gott verlautbart wurde, ist 400 Jahre zurück gewesen zu dem Zeitpunkt, wo Lukas hier ansetzt, durch den Propheten Malachi. Und ich gehe mal davon aus, dass Gott dazwischen auch geredet hat, aber das ist das, was zumindest in Bezug auf den Messias verschriftlicht wurde. Ja. Also da ist schon eine große Lücke, 400 Jahre. Und über 400 Jahre kann man, glaube ich, schon irgendwie auch die Hoffnung verlieren, dass man denkt, was soll da noch kommen? Ja, oder wann kommt es denn? Und kann man daran noch festhalten? Das ist so ein, vielleicht so das Grundgefühl bei vielen gewesen. Inzwischen waren die Römer da und haben die Macht gehabt. Das ist ja so die Situation. Ich bin in der Vorbereitung auf eine Geschichte gestoßen, wo jemand auch sozusagen, weil es zu lang wurde, aufgegeben hat. Ganz andere Situation. Eine Frau namens Florence Chadwick, inzwischen über 70 Jahre ist dieses Ereignis her, die war eine Schwimmerin, die Rekorde aufgestellt hat. Es war mit die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen schwimmend überquert hat. Und es gab einen Tag im Juli 1954, da hat sie versucht, von der Insel Catalina Island nach Kalifornien zu schwimmen. Ich weiß nicht genau, wie weit es ist. Es ist definitiv weiter als von England nach Frankreich zu schwimmen. Und bei so Langstreckenschwimmern sind dann ja immer Begleitboote dabei, die gucken, ob alles in Ordnung ist. Und es waren mehrere und die waren auch bewaffnet, weil sie zwischendurch auf Haiflossen schießen mussten, um die zu vertreiben. Und es war aber, obwohl es Juli war, ein kalter Tag. Der Pazifik war nicht gerade warm. Und Florence ist also geschwommen und geschwommen und geschwommen, aber das, was schwierig war, ist, dass es zusätzlich neblig war. Und zwar so neblig, dass sie mit Mühe ihre Begleitboote sehen konnte. Und irgendwann war sie an einem Punkt, wo sie so innerlich ausgezehrt war, dass sie gesagt hat, ich gebe auf. Und dann hat der Trainer versucht, ihr Mut zu machen, zu sagen, guck mal, du bist jetzt den ganzen Tag schon hier im Wasser, es ist nicht mehr weit. Und sie hat aber gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich sehe nicht, wo es hingeht, ich gebe auf. Und sie ist dann ins Boot gekommen und sie war tatsächlich nur eine Meile von der kalifornischen Küste entfernt. Und danach wurde sie gefragt, warum hast du aufgegeben? Sie hatte keine Krämpfe, sie war natürlich ausgemergelt, aber nicht so, dass sie hätte aufgeben müssen. Sie hat gesagt, weil ich das Land nicht sehen konnte, weil so ein dichter Nebel war, habe ich den Mut verloren. Und so ist das ja manchmal, wenn man ewig etwas nicht im Blick haben kann, sich Dinge nicht verändern, dass man vielleicht den Mut verliert und aufgibt. Und ich glaube, so ein bisschen ist das vielleicht die Situation, in der hier das Volk Israel war. Man muss sich das, also das kann man sich kaum vorstellen, ja. Es ist so eine lange Zeitspanne, wo man hofft, dass jetzt der Messias kommt. Und es passiert ewig nichts. Sondern was passiert ist, eine Besatzungsmacht nach der anderen marschiert durch Israel. Und es ist nichts, was sich positiv irgendwie tut. Nicht so, wie man sich das wünscht. Das, was verschriftlicht wurde dann von Malachi und das, was im Volk als Verheißung gelebt hat, das könnt ihr sehen, noch bevor das der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich mein Urteil vollstrecke, sende ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. Also ist so eine gemischte Botschaft, ne? Also klingt auch ein bisschen schrecklich, aber das Positive da drin, bevor so etwas passiert, schickt Gott einen Boten, der ankündigt, dass eine Wende kommt. So, jetzt ist es so, Zacharias stammt aus einer Priesterfamilie und meine Vorstellung war immer, wenn man so ein Priester war in Israel, dann macht man das quasi hauptberuflich. Das ist aber schwer möglich gewesen. Ihr seht das schon an der Folie, da steht eine Zahl. Es gab ungefähr 18.000 Priester, ja, aus der Nachkommenschaft des Stammes Levi. 18.000 Priester, ich glaube, wenn die alle gleichzeitig berufmäßig, also unterwegs gewesen wären, dann wäre der Staat pleite gewesen. Die müssen ja irgendwie bezahlt werden oder unterhalten werden. Also keine Ahnung, das wäre nicht gegangen. Und wenn alle gleichzeitig im Tempel gewesen wären, hätte auch kein anderer mehr reingepasst, vermute ich mal. Oder jedenfalls nicht mehr so viele. Also ist es so, dass es so einen Schichtdienst gab. Ja, man war dann so einmal im Jahr dran, ein bis zwei Wochen, und ging sonst im Jahr irgendeinem anderen Beruf nach. Und wohnte auch natürlich irgendwo im Land. Und so war das bei Zacharias auch. Und wenn man dann diese Dienstwoche hatte, dann war man immer noch mit ziemlich vielen dort. Ja, auch das kann man sich ja vorstellen. 18.000, so Pi mal Daumen durch 52 Wochen, bleiben noch relativ viele Menschen über, die nicht alle gleichzeitig, ich sag mal, die schönen Dinge tun können, die man sich vielleicht vorstellt im Tempel, sondern wahrscheinlich muss man die Latrinen putzen oder den Hof fegen oder ich weiß es nicht. Ja, oder Almosen zählen. Nicht vielleicht die Dinge, die wir uns darunter vorstellen, was so ein Priester alles Wunderbares tut. Und nun ist es so, dass es natürlich trotzdem so diese klassischen Sachen gibt, die wir dabei vielleicht auch im Hinterkopf haben, die gemacht werden sollen. Und wie kriegt man das hin, dass man die richtigen Leute dafür auswählt, ohne den anderen dabei auf den Fuß zu treten oder auf den Schlips? Oder dass sich jemand ausgegrenzt fühlt. Also haben sie ein Losverfahren entwickelt, was das geregelt hat. Und es ist hier so beschrieben von Lukas, dass das Los auf Zacharias fiel, dass er im Heiligsten des Tempels, der Tempel hatte ja verschiedene Bereiche, den Vorhof und dann das Gebäude selber, was wir wahrscheinlich dabei auch im Sinn haben, mit dem Heiligsten und dann dem Allerheiligsten. Und Die normalen Priester durften bis ins Heiligste vordringen. Ja, und das aber ja auch nur unter so einem Auswahlverfahren. Und Zacharias bekommt das Los dafür, dass er das Rauchopfer darbringen darf. Das wird uns hier beschrieben. Interessant ist auch, dass wenn man guckt, was bedeutet es eigentlich, der Name von Zacharias, es war früher ja nicht einfach nur Zufall, wie man genannt wurde oder weil es irgendwie schön klang. Häufig war es damit verknüpft, wie deine Eltern oder dein Vater hieß oder deine Mutter. Aber der Name hatte eine Bedeutung, es war auch Teil einer Berufung. Und im Fall von Zacharias bedeutet Zacharias Jahwe erinnert. Was spannend ist, wenn man sich anguckt, was Gott mit diesem Ehepaar vorhat. Und Elisabeth heißt ja Geschenk oder Gabe Gottes oder Verheißung Gottes. Ja, und wenn man dieses Ehepaar zusammenliest sozusagen, dann könnte man sagen, Jahwe erinnert an seine Verheißung. Und genau das ist das, was im Leben dieser beiden tatsächlich Wirklichkeit wird. Nun ist also Zacharias im Tempel, das Los ist auf ihn gefallen, dass er das Rauchopfer darbringen darf. Und das heißt, es gab im Heiligsten verschiedene Bereiche und die letzte Station sozusagen vor dem Vorhang zum Allerheiligsten ist der Rauchopferaltar gewesen. Und da legt sich der Priester vor diesen Rauchopferaltar, nachdem er das entzündet hat, und streckt seine Hände aus, symbolisch vor Gott. Und das Rauchopfer soll sozusagen die Gebete des Volkes symbolisieren, die aufsteigen vor den Thron Gottes. Das ist die Aufgabe von Zacharias gewesen und das macht er jetzt. Und interessant ist, alle wussten, es ist gefährlich, im Tempel zu dienen. Ja, weil die Heiligkeit Gottes einfach so groß ist und Gott unnahbar ist. Man durfte ja nicht einfach zum Beispiel ins Allerheiligste spazieren. Nur unter größten Vorkehrungen der Hohepriester einmal im Jahr für eine sehr kurze Zeit. Und das galt aber auch für das Heiligste schon. Das heißt, die Zeit war begrenzt, nicht weil die Leute auf die Uhr geguckt haben, wann ist es vorbei, sondern aufgrund dieser Heiligkeit Gottes. Und man wusste, ein Priester kann sich nur eine bestimmte Zeit dort aufhalten. Wenn er länger dort ist, dann ist ihm was zugestoßen. So, und jetzt ist es so, Zacharias tut diesen Dienst und während er das macht, so berichtet es uns Lukas, erscheint ihm ein Engel. Und der Engel sagt das hier. Deine Gebete sind erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Das ist schon speziell. Wir wissen aus dem Bericht von Lukas, dass der gute Zacharias nicht mehr der Jüngste war. Und seine Frau ungefähr alterstechnisch auf Augenhöhe mit ihm operiert hat. Ja, also die waren beide nicht mehr so knackig. Jedenfalls so, dass die Zeit, wo man mit Kindern noch rechnen konnte, längst abgelaufen war. Ja, das kennen wir auch von anderen Berichten aus der Bibel, wo das so war. Und ich weiß nicht, wie lange die Gebete von Zacharias und Elisabeth wohl her gewesen sein mögen, wo sie intensiv darum gebetet haben, dass Gott ihnen ein Kind schenkt, weil sie kinderlos geblieben sind. Aber ich sag mal so, wenn wir in der Situation wären, wo wir merken, okay, jetzt ist es biologisch abgelaufen, dann würden wir vermutlich aufhören, dafür zu beten, oder? Weil ich sag mal, ja, das würden wir Gott vielleicht zutrauen, aber nicht zumuten, ja? Ich weiß nicht, ob Zacharias noch dafür gebetet hat. Interessant ist, dass der Engel sagt, deine Gebete sind erhört. Und auch da, ich vermute es einfach, könnte eine lange Zeitspanne dazwischen liegen, zwischen dem Gebet, was er irgendwann mal gesprochen hat mit Elisabeth, und dieser Ankündigung. Und dann redet der Engel weiter, was wird passieren mit diesem Kind, was er Johannes nennen soll. Was hat Gott damit vor? Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Ja, da merken wir, die Ankündigung in dem Propheten Malachi wird hier deutlich und gleichzeitig das, was die Namen Elisabeth und Zacharias bedeuten, kommt hier auch zum Tragen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Ja, also es ist eine direkte Parallele in diese Verheißung. Und Zacharias war Priester, er kommt aus diesem Priestergeschlecht, der wird was damit angefangen haben können. Und dann passiert aber etwas, was Lukas dann berichtet, dass Zacharias etwas überfordert ist, sag ich mal vorsichtig, mit dieser Ankündigung. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Man liegt da im Tempel, man tut diesen Dienst. Das ist schon eine Wahnsinnsehre. Man ist wahrscheinlich deswegen furchtbar aufgeregt. Das ist vielleicht vergleichbar wie mit einem Sechser im Lotto, dass man einmal im Leben diesen Dienst tun darf. Und dann macht man das und dann ist es nicht nur das, sondern dann steht da ein Engel und macht dir so eine Ankündigung mit etwas, mit dem du selber vielleicht schon lange, lange nicht mehr gerechnet hast. Und es ist nicht nur die Ankündigung, ihr bekommt jetzt endlich euren Nachwuchs, von dem ihr so lange geträumt habt, sondern dieser Nachwuchs ist die Person, die durch die Propheten angekündigt wurde, um das vorzubereiten, was Gott mit dem Messias vorhat. Also dramatischer und doller kann es eigentlich kaum noch werden. Unfassbar. Und dann passiert etwas ganz Menschliches. Zacharias sagt: Hä? Wie soll denn das gehen? Und das ist irgendwie typisch, finde ich, für Menschen. Jedenfalls für Menschen wie mich zum Beispiel. Man sieht die Probleme durch unsere Brille. Durch die Perspektive, die wir haben. Das, was unsere Möglichkeiten sind. Und nicht die Probleme aus der Perspektive Gottes. Und der Engel, der macht Zacharias eines deutlich. Dass Gott nichts unmöglich ist. Nichts. Die Geschichte geht dann weiter. Man merkt, das Volk draußen wird unruhig, weil Zacharias nicht rauskommt. Ja, man wusste, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist gefährlich. Was also ist passiert? Passiert ist eben, dass Zacharias diese Frage gestellt hat auf diese Ankündigung. Und dann, das habe ich jetzt hier in der Folie unterschlagen, gibt es ja eine Antwort von dem Engel. Und das ist nochmal, finde ich, etwas, was kaum zu fassen ist. Der Engel sagt: Ich bin Gabriel. Ich bin der Engel, der direkt vor Gottes Thron steht. Ich bin sozusagen der erste Ansprechpartner vor Gott, vor seinem Thron, Tag und Nacht. Und er ist derjenige, der mich geschickt hat, dir diese Nachricht zu bringen. Und weil du nicht glaubst, wirst du stumm bleiben. bis zu dem Zeitpunkt, wo du siehst, dass es stimmt. Und Zacharias kommt dann aus dem Tempel, die Zeit ist abgelaufen und das Volk guckt auf ihn, weil alle sich wundern, was ist los, und er ist total verändert. Aber er kann nicht darüber reden, weil er stumm ist. Dann geht die Geschichte weiter, er geht nach Hause nach seinem Dienst und Elisabeth wird schwanger. Und wir haben gerade schon den Lobgesang der Maria gehört, der passierte ja, als Maria Elisabeth besucht hat. Also auch das passiert alles in der Zwischenzeit. Und dann kommt die Zeit, wo sich das erfüllt, also gesehen hat das ja vorher schon, ja, dass sein Sohn geboren wird. Und dann geht es so weiter. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig zu ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Nach 8 Tagen wurde das Kind zur Beschneidung gebracht. Dabei sollte es nach seinem Vater Zacharias genannt werden. Doch Elisabeth widersprach: Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft heißt so, wandten die anderen ein. Sie winkten dem Vater und fragten ihn: Wie soll dein Sohn heißen? Also hier wird was beschrieben, was auch für die damalige Zeit so ein kleiner Skandal gewesen ist. Es war üblich, dass der Sohn nach dem Vater und dem Großvater und so weiter benannt wurde. Ja, wenn man das nicht machte, dann war man also vom anderen Stern oder was auch immer. Aber das ging gar nicht. Ja, also es ist eine Konvention gewesen in der damaligen Zeit, die hat man nicht übertreten. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, die beiden sind alt, in dem Alter noch ein Kind kriegen, das kann ein bisschen wuschig machen. Ja, vielleicht ist die Frau einfach überfordert. Ja, der hat das vergessen, also fragen wir mal lieber den Mann. So, also wird Zacharias herbeigewunken und Zacharias, der darf das jetzt richten. Ja, guck mal, deine Frau ist durcheinander. Und Zacharias kann ja gar nicht reden. Das heißt, was macht Zacharias? Er lässt sich eine Tafel geben und schreibt darauf, er soll Johannes heißen. Und in dem Moment, wo er das macht, findet er seine Sprache wieder. Und er kann widersprechen. Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er lobte Gott. Im ganzen Bergland von Judäa verbreitete sich die Nachricht und überall, wo man davon hörte, erschraken die Leute. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn alle sahen, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Wie krass. Zacharias und Elisabeth sind also nicht durcheinander, sondern sie tun einfach das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie fügen sich in die Pläne, die Gott hat, um Veränderung zu bringen, um Erneuerung zu schenken. Und das Erste, was Zacharias dann macht, ist, Gott zu loben. Er klagt nicht über die Zeit, wo er nicht reden konnte oder was auch immer man einem dann vielleicht einfallen würde. Er lamentiert nicht, er weist die anderen nicht zurecht oder er fängt an, Gott zu loben. Und die Leute drumherum merken, etwas Besonderes ist hier im Gange. Hier wird etwas Besonderes passieren. Es ist schon ein Wunder, dass dieses Ehepaar ein Kind bekommen hat. Und dieses Kind ist ein Geschenk Gottes. Und Gott hat etwas mit diesem Kind durch dieses Ehepaar vor. So findet Zacharias also seine Sprache wieder. Und Gott hat sein Schweigen gebrochen durch diesen Johannes. Nach so einer langen Zeit, wo das Volk nichts mehr zu hoffen wagte vielleicht, wann endlich diese Zeit kommen wird. Und Zacharias, ich weiß nicht, ob er es gesungen hat, aber so ist es uns ja von Lukas überliefert. Im Prinzip formuliert er das erste Adventslied der Geschichte. Ja, dieser Lobgesang, der Benediktus von ihm. der beschreibt, was Gott vorhat. Und das Spannende ist, durch dieses Ereignis hat Gott sein Schweigen gebrochen, Zacharias auch, aber Gottes Schweigen ist für immer zu Ende gewesen, seit diesem Zeitpunkt. Ja, ab diesem Zeitpunkt ist Gott hörbar und sichtbar für alle Menschen unterwegs gewesen. Zuerst durch Johannes, dann durch Jesus und jetzt durch den Heiligen Geist, ohne Unterbrechung. Was für ein Ereignis, ja, wenn Gott Erneuerung bringt und sein Zeitpunkt kommt. Das feiern wir im Advent, dass Gott kommt, dass Gott inmitten der Realitäten, die wir sehen, seine Hoffnung bringt, seine Erneuerung, sein Reich aufrichtet, das so anders ist als das, was wir in den Medien sehen und mitbekommen und worin wir ja auch mittendrin leben. Und Advent feiern heißt, dass wir uns daran erinnern dürfen, an diese Hoffnung, die Gott schon geschenkt hat, dass sein Reich hier mitten unter uns ist, dass wenn Gott Erneuerung schenkt, eine Erneuerung kommt, die wir vielleicht gar nicht fassen können und die vielleicht größer ist als das, was wir erhoffen, als das, was wir erwarten können, als das, was wir mit unseren Möglichkeiten normalerweise schaffen würden. Das ist auch Advent. Und wir sehen im Advent an den Geschichten, die uns überliefert worden sind, dass Gott durch Menschen wie Zacharias und Elisabeth und ganz normalen Menschen handelt, auch durch dich. Dass Gott uns einbezieht in diese Erneuerungsgeschichte, dass er uns dabei haben will und dass er das auch mit und durch uns tun will und uns dazu braucht, mitten in dieser Zeit Hoffnung zu geben, Licht zu sein, damit er einziehen kann in diese dunkle Welt. Und das ist so die Herausforderung, die es auch gibt bei Erneuerung. Die Frage, lassen wir uns einbeziehen, lassen wir uns auf das ein, was Gottes Möglichkeiten sind, das, was uns vielleicht überfordert, das, was wir vielleicht gar nicht in Betracht ziehen. Wir dürfen den Menschen, die in dieser Zeit mit uns unterwegs sind, aufzeigen, dass sich der Nebel lichtet, ja, dass Gott zum Greifen nahe ist. Amen.